Heute im Podcast die in Berlin lebende Fotografin und Regisseurin Katja Kuhl.
Ich habe wirklich jedem, der es nicht hören wollte, erzählt, dass ich reich und berühmt werden will. Aber jetzt, mir ging es nie um Ruhm und Geld, ne? Das muss ich ganz klar sagen, sondern das war für mich auch nur ein Synonym meiner Ernsthaftigkeit. Einfach nur ein Ausdruck, dass, wie gesagt, erstmal jemand kommen muss und mir beweisen muss, dass es nicht geht. Und solange das nicht passiert, glaube ich zu 100%ig daran.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere von Born Originals. Mein Name ist Melvin und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Katja Kuhl, willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Das freut uns auch. Du führst Regie, du bist Fotografin, du hattest schon einige Promis vor der Kamera und du hast mal gesagt, ich möchte die coolen Fotos von den coolen Leuten machen. Du hattest jetzt Vanessa Mai, Farid Yardim, Sido, Chelo und Abdi, Kalcha Candela, Tom Schilling, 50 Cent, alle schon vor der Kamera. Gib uns mal einen kleinen Einblick, wie bist du dahin gekommen? Wo ist Katja Kuhl gestartet, dass sie heute hier sitzt und so viele Schauspieler, Rapper, aber auch die Werbeindustrie quasi schon vor der Kamera hatte?
Naja, das fing ja eigentlich bei mir erst verhältnismäßig spät an. Also so kurz vorm Abitur, dass ich angefangen habe zu fotografieren. Und es war auch am Anfang ein bisschen beschwerlich. Das waren ja noch ganz analoge Zeiten.
Du kommst aus Aschaffenburg, richtig?
Ich komme aus Aschaffenburg. Ich habe dann die Geschichte, wie ich jetzt dazu komme, überhaupt angefangen zu haben, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu, aber würde wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, das zu erzählen. Aber ich habe mir halt irgendwann mal eine Kamera gekauft und ein Fotolabor. Das war so ja kurz vor Ende meiner Schulzeit. Und habe dann halt so ein bisschen rumprobiert und als es dann so einigermaßen funktioniert hat, also so die Technik, habe ich dann angefangen, Bands zu fotografieren. Und es war am Anfang aber halt eher so ein bisschen hobbymäßig. Ich war dann nicht besonders ernsthaft im Sinne von, dass das mein Beruf sein könnte dabei, sondern mir hat es halt einfach Spaß gemacht.
Und das war quasi in der Abi-Zeit dann?
Ja, das war dann eigentlich mehr oder weniger nach dem Abi. Ich kann das teilweise zeitlich nicht mehr so hundertprozentig einordnen, wann da jetzt was war. In meiner Erinnerung war es zwischen Abitur und dem Beginn meiner Lehre, weil ich hatte ursprünglich vor, Pharmazie zu studieren und wollte aber vorher noch eine Lehre machen.
Wie kam
in der
das?
Apotheke. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr genau, aber ich glaube, ich wollte einfach nicht direkt studieren, sondern nochmal was anderes machen, was so ein bisschen, also mein Horizont vielleicht auch erweitert. Und ganz genau weiß ich es wirklich nicht mehr. In dieser Zeit zwischen Abitur und eben dem Beginn der Lehre, die eigentlich im September beginnen sollte, oder auch begann, und das Abitur war wahrscheinlich so Mai rum, ist ja eigentlich eine kurze Zeit. Aber da ist halt wahnsinnig viel passiert. Also ich hatte halt dann Zeit, da zu fotografieren. Mir hat das wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch eine Band fotografiert. Und als die Band diese Fotos gesehen hat, waren die total begeistert und fanden, dass das so super amtlich aussieht, wie in der Specs oder wie auf so einem Cover von, ich glaube, die haben halt so Velvet Underground-Vergleiche gezogen. Das ist natürlich eine Band, die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. So eine 70er-Jahre-Band von Lou Reed oder sogar 60er-Jahre. Also schon echt sehr, sehr, sehr lange her. Aber das waren, glaube ich, die Vorbilder von dieser Band, die ich da fotografiert habe. Und mir hat es natürlich auch gefallen, dass ich da plötzlich so viel Respekt bekommen habe und habe immer weiter da fotografiert und auch noch ein paar kleinere Bands fotografiert. Und als ich dann diese Lehre angefangen habe, habe ich halt irgendwie gemerkt, dass ich das so ungerne mache und dass es so langweilig ist, was ich da machen muss, dass das überhaupt nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Gut, ich war da natürlich auch naiv. Ich dachte, ich schütte da so ein paar Chemikalien zusammen oder so, ne? Und habe mir das eher so alchemistisch vorgestellt, ne? Das war es natürlich überhaupt nicht. Ich musste irgendwie nur Medikamente bestellen und Listen schreiben und dann einsortieren. Und eigentlich war das alles, was ich, mein gesamter Arbeitsinhalt, das hätte für die nächsten 2-3 Jahre so sein sollen. Und das hat mir nicht gefallen. Und ich habe, während ich da halt hinten rumsaß, in diesem kleinen Raum, den ich da sitzen sollte, um diese Bestellungen zu machen, habe ich eigentlich die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, ah, wo kriege ich denn das Geld her, um noch eine Packung Fotopapier zu kaufen? Dann brauche ich noch irgendwie so und so viel Geld, um mir diese Filme zu kaufen. Und dann kann ich wieder Fotos machen. Und so, also eigentlich habe ich nur ans Fotografieren gedacht. Und dann bin ich abends nach Hause gegangen und hatte schlechte Laune. Und ich habe relativ schnell, ich habe 6 Wochen, habe ich mir das angeguckt. Ich habe natürlich auch gedacht, vielleicht ändert sich was. Hat sich nichts geändert. Nach 6 Wochen habe ich beschlossen, okay, dafür habe ich kein Abitur gemacht.
Ja, ist ja manchmal auch besser, wenn man dann quasi frühzeitig sagt, okay, ich sehe mich hier nicht 3 Jahre und dann brauche ich eigentlich auch nicht noch länger warten, oder?
Genau, ich habe das einfach dann erkannt, dass das es nicht ist und dass ich aber gerne fotografieren möchte, weil das das Einzige offensichtlich ist, was mich zu diesem Zeitpunkt interessiert hat. Und als Symbol für die Ernsthaftigkeit habe ich halt damals allen Leuten, denen ich da meine Entscheidung mitgeteilt habe, die dann natürlich gesagt haben, Katja, du endest im Passbildstudio. Als Fotograf, was ist denn das für ein Beruf? Und ich habe dann halt gesagt, naja, ich möchte halt die coolen Leute fotografieren und eben diese coolen Fotos machen, die ich aus Magazinen kenne. Daher kommt es. Das ist jetzt gar nicht so, weißt du, du hast vorhin gesagt, ich fotografiere Promis, so sehe ich das ja überhaupt nicht. Ne? Mhm. Ich fotografiere keine Promis.
Sondern die coolen Leute.
Nein, so sehe ich das auch nicht. Also das war damals so ein bisschen dahingesagt. Ne? Nee, ich fotografiere halt einfach Menschen. Und dass da jetzt auch einige dabei sind, die halt, die man halt kennt, das ist ja irgendwie nur so ein Nebending. Das ist aber nicht so, dass ich, also als Promi-Fotografin sehe ich mich überhaupt nicht. Ich finde, also ich hoffe, ne, dass meine Fotos ein bisschen ernsthafter aussehen als die von Promi-Fotografen. Für mich ist ein Promi-Fotograf ja kein schlechter Fotograf, das will ich damit überhaupt nicht sagen, ne? Aber das sind halt Leute, die fotografieren so Prominente auf roten Teppichen oder
Paparazzi.
So ein bisschen was ist, glaube ich, eher ein Promi-Fotograf. Mhm. Und bei mir ist es egal, ob jemand berühmt ist oder nicht, ne? Ich schenke demjenigen die gleiche Aufmerksamkeit und dem Foto auch die gleiche Ernsthaftigkeit. Aber jetzt wollen wir eigentlich nochmal zurückkommen, glaube ich.
Genau, ne? wir gehen nochmal dahin, wie du so dahin gekommen bist. Und dann hast du gesagt, ich werde es nicht machen, Leute, ich werde Fotografin.
Genau. Dann habe ich halt meiner Familie, also meinen Eltern, bei denen ich damals noch gewohnt habe, und auch den Apothekern, die Freunde der Familie waren, meine Entscheidung mitgeteilt, was halt irgendwie schon auch blöd war, ne? Weil die hätten ja die Lehrstelle auch jemanden geben können, der die dann durchgezogen hat. Aber sie haben es halt da der Tochter ihrer Freunde gegeben und die hat dann nach 6 Wochen keinen Bock mehr. Das war schon auch jetzt für mich nicht, also ist mir auch nicht so leicht gefallen, aber es war ja mein Leben und ich musste halt einfach auch diese Entscheidung treffen und ich wusste auch, dass das die richtige Entscheidung ist, weil ich das wirklich ernst gemeint habe. Also als dann die Leute sagten, du endest im Passbildstudio und ich denen sagte, nee, ich will diese Fotos machen, die ich so cool finde. Die muss ja jemand machen. Wieso denn nicht ich? Und es muss doch auch erstmal jemand kommen, der mir zeigt, dass das nicht geht. Und solange da keiner kommt, gehe ich so lange da in diese Richtung, wo ich hingehen will und dann schauen wir einfach mal. Ne? Und es ist halt einfach nie jemand gekommen, der mir beweisen konnte, dass das nicht geht. Und ich bin jetzt ja keine 20 mehr, ne? Ich bin auch keine 25, sondern ich mache das jetzt ja schon seit echt ein paar Jahren.
Du bist schon ein paar Jahrzehnte dabei.
Das heißt natürlich nicht, dass es nicht vielleicht irgendwann mal aufhört, ne? Also, das weiß man ja nicht. Aber, also, jetzt mehr als die Hälfte meines bisherigen Lebens, mache ich das jetzt. Und
genau, und dann hast du gesagt, ich mache das nicht weiter. Und hast du dann direkt eine Lehrstelle bekommen als Fotografin?
Ich bin dann einfach in der Mittagspause, ich habe diesen Entschluss gefasst und ich glaube, ich bin direkt am nächsten Tag losgegangen in meiner Mittagspause und habe die ganzen anderen Fotografen, die es da in der Gegend gab, ich habe die vorher angerufen oder bin einfach vorbeigefahren und habe da gefragt. Und eigentlich haben alle Nein gesagt, weil sie halt da gerade schon Lehrlinge hatten. Und einen, den letzten, den ich gefragt habe, der sagte so, ja, klar, wann kannst du denn anfangen?
Und dann ging es direkt los.
Ja, dann das war dann, glaube ich, an einem Freitag. Und wir haben uns dann verabredet, dass ich am Montag um, 9 Uhr bei ihm im Laden bin. Und dann hatte ich halt noch das Wochenende Zeit, die Dinge ins Reine zu bringen und habe dann sonntags in der Apotheke angerufen. Also bei den also ich glaube, so war es ungefähr zeitlich. Das ging alles wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Und ich war aber auch wirklich so entschlossen und so überzeugt davon, dass das das Richtige ist. Und ich habe diese Überzeugung, dass das das Richtige ist, auch nie wieder abgelegt. Das war wirklich, ich bin selber sehr, sehr, sehr stolz und auch sehr glücklich, dass ich so einen Moment der Klarheit hatte, was mein Leben betrifft.
Was wahrscheinlich nicht viele haben. Also diese, ne, das so glasklar zu sehen und zu sagen, das ist das, was ich machen möchte, ist dann schon echt für dich eine gute Situation gewesen. Und dann konntest du ja auch direkt die Ausbildung anfangen. Wie hat sich das dann für dich gestaltet? Also hat sich dieses Gefühl bestätigt? Warst du direkt gut oder war es eine lange Lernkurve? Erzähl mal, wie sich so die Ausbildung verhalten hat und wie deine Pläne für danach waren.
Ja, also ich habe mir dann gedacht, ich mache jetzt diese Ausbildung als Fotografin, also als Manifestation meiner Entscheidung. Es ging gar nicht darum, dass ich erwartet habe, dass ich da jetzt krass was lerne,
okay,
sondern es war für mich nur eine Manifestation meiner Entscheidung.
Für dich?
Ich mache das jetzt.
Und
für
dein
alle.
Umfeld?
Ne, für alle, also für mein Umfeld natürlich auch. Und weil es für mich auch der einzige sichtbare oder der naheliegendste Schritt war, da irgendwie voranzukommen, weil einfach nur diese Entscheidung zu fällen, dann nichts zu machen, führt ja zu nichts. Ne? Und das war das, was naheliegend war. Und ich hatte den Plan, dass ich dann danach, nach der Lehre, studieren möchte. Also ich wollte mich schon da weiterbilden. Man muss ja auch, darf ja auch nicht vergessen, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Da waren, glaube ich, auch so rein bürokratisch, ne, gab es da ein bisschen andere Vorgaben als jetzt. Da war das alles noch nicht so frei. Und irgendwie zu sagen, okay, ich bin jetzt Fotografin und lege jetzt sofort los, keine Ahnung, da gab es auch wenig Vorbilder, weißt du, das gab das Internet nicht. Ne? Du hast da wenig andere Wege gesehen, außer diesen, die man halt so kennt.
Ja.
Und ich wollte dann einfach dann studieren und einfach immer mal weitersehen. Ich habe jetzt gar nicht so krass geplant, ne? Sondern für mich war der nächste Schritt, okay, ich mache diese Lehre und dann will ich studieren. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie sich das weiterentwickelt. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie durchchoreografiert hätte. Was nur ganz entscheidend war, dass ich auch nicht erwartet habe, ich weiß auch gar nicht, wo das hergekommen ist, aber ich habe in meiner Lehre nicht erwartet, dass mein Chef mir was beibringt. Das war mir auch völlig egal. Also das war jetzt auch kein krasser Fotograf oder so, sondern das war halt einfach nur jemand, bei dem ich eine Ausbildung zur Fotografin machen kann, der als Mensch ein cooler Typ war, also auch sehr tolerant und mir auch gar nicht krass reingequatscht hat, sondern der hat einfach mich machen lassen, weil ich hatte ja eh schon meine Vision, wie meine Fotos aussehen wollten. Ich wollte gar nicht so Porträtstudio-Fotos machen. Ne? Das
du,
hat
du
mich null interessiert.
Also quasi auch gar nicht so die Gehilfin sein.
Nein,
oder
wollte
so,
ich überhaupt
direkt
nicht
dein Ding machen.
Ich weiß, dass ich bestimmt allen Leuten auf die Nerven gegangen bin mit meinem übertriebenen Selbstbewusstsein. Also ich habe wirklich jedem, der es nicht hören wollte, erzählt, dass ich reich und berühmt werden will. Aber jetzt, mir ging es nie um Ruhm und Geld. Ne? Das muss ich ganz klar sagen, sondern das war für mich auch nur ein Synonym meiner Ernsthaftigkeit. Einfach nur ein Ausdruck, dass, wie gesagt, erstmal jemand kommen muss und mir beweisen muss, dass es nicht geht. Und solange das nicht passiert, glaube ich zu 100%ig daran.
Und dann hattest du ja, hast du mal erzählt, in der Berufsschule zwei Lehrer, die gesagt haben, du kannst ja, such dir vielleicht was anderes, also lass das lieber. Und ein anderer Lehrer wiederum hat gesagt, ey, das ist gut, was du machst, bleib dran und glaub da an dich. Glaubst du, dass solche Menschen, also wie derjenige, der gesagt hat, glaub an dich, dass die wichtig waren für deinen
absolut,
Weg?
Absolut, absolut. Okay. Frank Freihofer heißt der Mann.
Props.
Ja, aus Kitzingen, Fotograf aus Kitzingen, der hatte damals den Gestaltungsunterricht gegeben. Ja, also so Menschen sind schon wichtig. Also die zwei anderen, die eben nicht das nicht gesehen haben, dass das, was ich mache, also ich verstehe schon, dass die das falsch fanden, was ich gemacht habe. Ich habe Porträts mit dem Weitwinkel gemacht. Ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert, dass die Prints, also die Abzüge, dass die sauber sind. Mich hat das ganze technische Zeug nicht interessiert. Mich hat der Unterricht nicht interessiert. Ich kam permanent zu spät. Also ich wäre auch eine Schülerin gewesen, die ich selbst als Dozent gehasst hätte, verachtet hätte. Ne? Wahrscheinlich, weil... Aber natürlich konnten die nicht sehen, dass ich es eigentlich super ernst meine. Die mussten ja annehmen, dass ich voll oberflächlich und desinteressiert bin. Ich war aber halt einfach nur desinteressiert an den Inhalten, die sie mir vermitteln, aber überhaupt nicht an der Sache. Also, ich wollte fotografieren, aber ich wollte eben nicht dieses alte, rückwärtsgerichtete Fotografieren, was eben in den Porträtstudios in wahrscheinlich überall in Deutschland, aber halt eben in der Gegend, die ich kannte, wo ich die Schaufenster von den Fotografen kannte, also war halt Unterfranken, Aschaffenburg, Würzburg. Ich wollte halt solche Fotos nicht machen, sondern ich wollte halt die Fotos machen, die es ja auch gibt, die man auf Magazinen sieht, die man auf CDs sieht, Schallplatten sieht. Das waren halt die Sachen, die ich machen wollte und die habe ich nirgendwo gesehen. Aber dieser Gestaltungslehrer, der hat ja auch so Werbefotografie gemacht. Das war natürlich ein ganz anderes Level.
Mhm.
Deswegen habe ich ihn natürlich auch viel mehr ernst genommen. Und diese anderen beiden, ja, ich verstehe das, dass sie das auch gesagt haben. Und ich nehme das denen auch überhaupt nicht übel. Und ich muss auch sagen, das hat mich auch nicht irgendwie irritiert. Oder ich habe das halt registriert, dass sie das gesagt haben, aber es hat mich nicht irgendwie verunsichert oder sonst was, weil ich wollte ja eh nicht das machen, was die mir beibringen wollten.
Ja, du wusstest das einzuordnen und hast weitergemacht. Hast dann ja das Studium angefangen, wo du gesagt hast, dass da eigentlich gar nicht so viel relevanter Inhalt in Sachen Fotografie war. Wie war das dann? Also warst du ähnlich von der Einstellung her oder hast du gesagt, das ist jetzt nicht nur, um zu untermauern, dass ich wirklich Fotografin sein möchte, sondern du möchtest da dich auch noch weiterentwickeln?
Naja, also ich habe das schon auch absichtlich gemacht, dass ich nach Berlin gekommen bin, um an der, so weiß ich, das Hochschule der Künste zu studieren. Also ich wusste ja, dass das kein reines Fotografiestudium ist, sonst ich hätte ja auch woanders hingehen können. Ich wollte ja auch noch anderen Input haben. Und ich habe den ja auch bekommen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass dieses Studium, also jetzt vor allen Dingen jetzt rückblickend betrachtet, ist das, glaube ich, schon sehr gut gewesen. Damals habe ich mich schon manchmal gefragt, was ich da hier mache und was das soll. Und habe das Studium an sich nicht so ernst genommen. Einfach auch, weil ich da auch mein Ding machen wollte. Also, aber nichtsdestotrotz ist es die Zeit schon sehr wichtig gewesen für mich. Also da so ein bisschen, auch ohne großen Druck, ein bisschen rumprobieren, ein paar Projekte machen, sich mit anderen austauschen.
Gleichgesinnten.
Ja, also irgendwie Gleichgesinnten. Mhm. Also es war ja kaum jemand so fotografieverrückt wie ich, aber eben halt auch über Bilder austauschen. Und ich habe ja da auch andere Sachen gemacht, die ich spannend fand. Also so ein bisschen Buchbinderei. Und dann habe ich halt einfach meine Fotos, die ich abgezogen habe, also die Prints, die ich gemacht habe, halt in Bücher gebunden selber. Also das war schon echt auch cool und ich habe einen Zugang zum Computer bekommen. Den hatte ich damals ganz zu Anfang noch nicht. Das war schon ein gutes Studium. Es ist aber halt jetzt einfach kein Vergleich zu wie Studiengänge in dieser Branche heutzutage aussehen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in so einer sehr freien Zeit studiert habe. Und es gibt noch eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte zu diesem ganzen Werdegang mit der Lehre. Ich hatte von Anfang an den Anspruch, dass ich mir alles selber beibringen muss. Und ich weiß auch nicht, woher, wo das herkam, wieso ich so da die Verantwortung so sehr auch für mich übernommen habe. Ich hatte das vorher halt, ich war vorher halt einfach so wie einer von vielen Teenagern und hatte nie wirklich was Konkretes vor und war nie besonders ehrgeizig in irgendwas, aber da habe ich plötzlich vieles und jetzt im Rückblick betrachtet richtig gemacht. Also vor allen Dingen dieses Übernehmen der Verantwortung für mich und für das, was ich lerne.
Also würdest du wahrscheinlich auch jedem oder jeder, die in deiner Position, in der du damals warst, jetzt sind, sagen, pack die Dinge selbst an, übernehm Verantwortung, gerade wenn es so praktisch ist. Ne? Also in der Fotografie kannst du ja sehr viel wirklich übers Machen.
Nur machen, es gibt meiner Meinung nach nichts anderes. Und ich habe eine Zeit lang unterrichtet, bis Anfang letzten Jahres, also es hatte gar nichts mit Corona zu tun, dass ich aufgehört habe, das gab es da nämlich noch nicht. Also ich habe im Januar aufgehört, ich habe an der Hochschule der populären Künste Musikvideo unterrichtet und was mich total irritiert hat, eigentlich fast jedes Semester, dass die so wenig davon haben, was ich für richtig halte. Ne? Dieser eigene Antrieb, dieses Motivationsding und ich will auch die Verantwortung übernehmen, das war, habe ich bei ganz wenigen gesehen. Das hat mich ein bisschen frustriert.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Die irgendwie so eine Haltung haben, dass denen alles beigebracht werden muss und dass sie gar keine Eigenleistung erbringen müssen oder die Eigenleistung auch irgendwie nur wie so auf so einer Liste abgehakt werden muss. Es war so ganz wenig, also, da war so wenig Feuer.
Gemacht, um es gemacht zu haben.
So. Keine Ahnung, ich meine, das ist eine private Hochschule, vielleicht liegt das ein bisschen daran, dass die Leute, die da studieren, viel Geld dafür bezahlen oder dass halt das Geld der Eltern ist. Keine Ahnung, das ist ja auch nur Spekulation. Das würde ich schon fast wieder zurückziehen. aber ja, ich weiß nicht. Ist ja auch nicht wirklich relevant, aber...
Und dann hast du schon während des Studiums Aufträge gemacht? Also hast du da schon quasi versucht, dich irgendwie zu etablieren, weil man natürlich dann auch schaut, wie geht's nach dem Studium weiter?
Ja, ich habe halt einfach während meiner Lehrzeit schon angefangen. Mhm. Wenn ich am 1. September mit der Apotheke angefangen habe, dann habe ich 6 Wochen gemacht, dann war das Mitte Oktober, als ich diese Lehre als Fotografin angefangen habe. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, schon 2-3 Wochen später bei der dortigen Zeitung vorgesprochen habe und gesagt habe, dass ich gerne für die fotografieren will. Und dann haben die mir halt irgendwie so komische Jobs gegeben. Also so total blöde Sachen wie irgendwelche Hühnerzüchter oder so fotografieren oder irgendeine Verleihung von so einem 50-Mark-Spendengutschein, der natürlich so groß war. Ne? Keine Ahnung, also irgendwelche, da wo halt einfach keiner von den richtigen Fotografen hin wollte. Aber ich habe dafür, glaube ich, 30 Mark bekommen oder so. Und da bin ich natürlich da hingegangen und habe das fotografiert und habe dann so jedes Wochenende halt irgendwelche Aufträge bekommen. Es waren dann auch so Sportsachen dabei, so Ringen fotografieren oder Fußball. Was auch witzig ist, weil ich habe dann irgendwann mal einen Oliver Ottobanio fotografiert, das ist der richtige Name von Olli Banjo, dem Rapper ist, mit dem das dann auch weiterging. Ne? Also
ja,
so.
Ja.
Und irgendwann kam nämlich dann so einer der jungen Redakteure und wollte so eine Musikseite machen. Und da ich halt die jüngste Mitarbeiterin da war, hat er mich halt gefragt, ob ich Lust hätte, da diese Bands zu fotografieren. Was dann dazu führte, das ging auch alles ratzfatz, das waren ein paar Wochen, wo ich dann die blöden Sachen fotografiert habe und dann habe ich hauptsächlich nur noch diese Bands fotografiert, was natürlich super war. Also,
da warst du dann schon so in deinem Metier.
Ja, und das ging alles ganz, ganz schnell da. Und natürlich habe ich damit jetzt nicht so viel Geld verdient, aber natürlich habe ich alles, was ich verdient habe, dann in Fotoequipment stecken können und konnte da trotz meines fürstlichen Lehrgehalts von, ich glaube, 380 Mark im Monat, konnte ich mir halt dann trotzdem Objektive und auch eine neue Kamera und so Zeug. Ich habe einfach alles da in das Equipment gesteckt. Mit dem Geld, was ich auch schon während der Lehrzeit nebenbei verdient habe. Und dann neben diesen Zeitungssachen habe ich ja auch noch freie eigene Projekte gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich nichts anderes mehr gemacht, als mich mit Fotografie zu beschäftigen. Und während des Studiums habe ich dann halt einfach auch so weitergemacht. Ich habe hauptsächlich eigentlich meine eigenen Sachen gemacht, die Sachen fürs Studium, die nötig waren, um da halt irgendwie voranzukommen. Hm. Und dann hatte ich auch ein Portfolio und dann kam auch dann Jobs, die dann irgendwie auch gut bezahlt waren oder gut damals für Studiumsverhältnisse gut bezahlt waren.
Okay, und dann hast du das Studium beendet und warst dann selbstständige Fotografin.
Ich war ja schon während des Studiums selbstständig. Vorher ich war ja schon, eigentlich schon während meiner Lehre selbstständige Fotografin. Ja. Ich glaube, dass ich, seit Anfang der 90er da als selbstständige Fotografin arbeite.
Ja. Und gab es da jemanden, weil also du hast ja sehr viel selbst beigebracht und direkt hands-on alles ausprobiert, gab es trotzdem jemanden, der dich da so ein bisschen an die Hand genommen hat und dir irgendwelche Tipps geben konnte in Richtung, welche Bedingungen musst du irgendwie stellen?
Nein, oder? Das musste ich alles selber rausfinden.
Okay, also du hast dich da so rangetastet, auch Preisgefüge und sowas, da einfach deine Erfahrung gemacht.
Ja.
Krass.
Ja, ja, also, ja. Das habe ich alles mir selber erarbeitet. Ich habe auch nie wirklich assistiert oder sonst irgendwas gemacht. Also klar, ich war befreundet mit einem Fotografen in meiner Heimatstadt, der ein eigenes Studio hatte, aber der hat so ganz andere Sachen fotografiert. Ich glaube auch, der hat so preisgestaltungsmäßig mir eigentlich nichts gesagt. Also. Ich habe da schon mal gefragt, aber ich glaube, der hat irgendwie gemeint, ich müsste das selber wissen, was auch die einzige richtige Antwort eigentlich ist. Und dadurch, dass er halt auch ganz andere Sachen fotografiert hat, hat mir das auch nicht wirklich weitergeholfen. Und aber natürlich habe ich immer Menschen gehabt, die ähnliches Interesse hatten, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Aber das waren weniger so Preisgestaltungssachen, sondern es war halt dann einfach eher so eine also philosophieren über Fotografie, über Bilder reden, mehr diese Sachen als irgendwelche praktischen Sachen, weil da hatte ich auch immer das Gefühl, da kann mir kaum jemand helfen.
Musst du deine Erfahrungen selbst machen.
Ja.
Und dann hast du ja gesagt, es geht um die Menschen, also dass das auch das ist, was dich interessiert, was du fotografieren möchtest, sieht man ja auch, du fotografierst ausschließlich Menschen, oder?
Ja.
Wie baust du zu denen eine Verbindung auf? Weil ich glaube, gerade so Porträtfotografie, da muss man ja wirklich diese Verbindung dann auch erstmal zu der Person aufbauen, damit sie sich öffnet, oder?
Ja, ich denke da ganz schön viel drüber nach, was das eigentlich ist. Ne?
Oder umgekehrt gefragt, hattest du schon mal eine Situation, dass du sagen musstest, okay, können wir nicht machen, weil irgendwie öffnet sich die Person nicht und du merkst, dass sie sich nicht wohlfühlt vor der Kamera?
Naja, also das ist halt einfach immer ein Prozess. Es gibt Leute, denen fällt es sehr, sehr leicht, sich so zu öffnen. Und es gibt Leute, denen fällt es ganz schwer. Und ich versuche, ich lerne da immer noch dazu, also was ich machen muss. Und ganz oft empfinde ich das als einen ganz großen Kampf zwischen mir und der Person. Ich sehe das ja, wenn ich mich mit der Person unterhalte. Wenn wir zusammen im Auto von der einen Location zur nächsten fahren, sehe ich ja, was ich fotografieren will, weil die Person da gerade super entspannt ist.
Mhm.
Und wenn wir dann am Set stehen und ich die Kamera hochhebe, sehe ich, dass die Person jetzt irgendwie eine Mauer aufgebaut hat oder versucht, das aufzubauen. Und ich versuche halt, aber das zu bekommen, was ich gesehen habe. Und manchmal fühlt es sich wirklich an wie ein ununterbrochener Kampf, den ich zwar immer irgendwie gewinne, aber der halt manchmal sehr, sehr anstrengend und sehr anstrengend ist.
Was glaubst du, ist so das Wichtigste dann?
Das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Ne? Es ist also auch meine Ansprache, wie ich mich verhalte, das ist alles. Jeder Mensch ist ja anders.
Ne? Okay, also du kannst es nicht verallgemeinen. Du stellst dich dann auf die Person
natürlich,
ein oder versuchst
natürlich.
Es.
Natürlich, also weißt du, das ist ja sowas wie es ganz viel in der Kommunikation meiner Meinung nach wichtig ist. Also du willst du willst irgendwas, du willst verstanden werden von deinem Gegenüber. Also musst du die Frequenz ja so einstellen, dass derjenige das, was du senden willst, ja auch empfangen kann und umgekehrt. Ne? Also was die Person senden will, muss ich ja auch irgendwie auffangen können. Also muss ich mich schon einstellen, so ein bisschen. Und ich glaube, dass das einfach ein komplett fließendes Ding ist, was sich natürlich weiterentwickelt. Und ich versuche ja auch immer wieder neue Wege aus, an das zu kommen, was ich möchte. Und versuche natürlich schon daraus zu lernen, guck mal, vielleicht muss ich das nächste Mal nochmal so probieren. Und ja, und ich bin ja auch sehr kritisch mit mir selbst und versuche immer wieder neue Ansätze zu finden, was zu verbessern.
Ist das dann was, wo du auch versuchst, im Vorfeld schon zu recherchieren, oder lässt du erstmal das Treffen auf dich zukommen oder am Tag des Shootings und guckst erstmal, wie ist die Person drauf? Und
also das kommt natürlich jetzt so ein bisschen darauf an. Es gibt ja, wenn ich jetzt mit Musikern arbeite, manche kommen ja auch aus anderen Ländern, da ist dann keine Zeit, dass man sich vorher trifft. Also nicht immer. Also im Idealfall treffen wir uns vorher oder sprechen oder skypen oder machen sonst was, um uns da ein bisschen aufeinander einzustellen und um die Sachen zu besprechen. Aber natürlich gibt es auch Fälle,
wo schnell gehen muss.
Wenn eine Plattenfirma fragt mich, hast du da und da Zeit? Wir wollen, dass du den und den fotografierst. Und dann gibt es vielleicht ein bisschen ein Briefing. Vielleicht spricht man vorher, manchmal aber auch nicht. Und dann steht dann die Person vor dir. Da muss man natürlich dann schnell versuchen, Vertrauen aufzubauen.
Wie wichtig ist da so ein Briefing? Also, weil ich kann mir vorstellen, je detaillierter das Briefing, desto weniger kreative Freiheit für dich, oder?
Ach, das kann man auch nicht verallgemeinern. Also manchmal gibt es halt, also manchmal hilft natürlich ein Briefing, ne? Also aus den Abermillionen Möglichkeiten, die man hätte, einfach zu wissen, die wollen in so eine Richtung gehen, ja, oder die wollen Street Locations. Also irgendeine Information brauche ich schon. Mhm. Oder sie wollen Studiofotos. Irgendwas muss ich wissen, weil sonst ist ja schwierig.
Wie viele Shootings machst du so im Jahr? Kannst du das beziffern? Also bist du quasi 24/7 am Arbeiten, oder hast du da für dich schon so ein Flow gefunden, dass du auch abschalten kannst zwischendurch und nicht an Fotografie denkst oder einfach dich inspirieren lässt?
Also ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, weil das natürlich von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist, wie viele Shootings ich im Jahr habe. Ich kann das nicht mal von Monat zu Monat sagen. Es ist einfach, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Mhm. Und das ist seit vielen Jahren. Aber ich arbeite schon sehr viel. Eigentlich arbeite ich auch jeden Tag. Selbst wenn ich kein Shooting habe, irgendwas ist natürlich immer zu tun. Aber ich versuche schon auch abzuschalten und auch mal nichts zu machen, mich abzulenken, klar. Also
bist du denn, ich sag mal, eine One-Man-Show, oder gibt es auch Dinge, die du abgibst, einfach um kreativ zu bleiben, um dich da auf diese Prozesse irgendwie konzentrieren zu können? Weil ich kann mir vorstellen, vieles ist ja auch die Vorbereitung, ne? Sich irgendwie einzustellen und ein Konzept zu entwickeln. Wo soll die Reise überhaupt hingehen beim Shooting?
Ich mache das meist alleine. Also gerade wenn ich fotografiere, ein Großteil der Fotoshoots, die ich mache, die mache ich alleine. Also bei manchen Sachen habe ich auch Assistenten dabei. Und wenn es natürlich was Größeres ist, dann wird das Team auch entsprechend größer. Mhm. Aber wenn man jetzt mal von den meisten Sachen ausgeht, passiert da viel, also One-Man-Show-mäßig. Wie gesagt, auch das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich und die Anforderungen sind immer mal anders. Aber
du kannst es wiederum auch, weil du dir halt alles selbst beigebracht hast,
ja,
und den Anspruch hast. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist Thema Regie. Mhm. Irgendwann hast du mal in einem Interview gesagt, du hast dann gemerkt, du kannst nicht die ganze Geschichte oder alles aussagen über die Bilder und möchtest deswegen auch Video machen, damit du noch mehr Storytelling betreiben kannst. Lass uns da mal reingehen. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, warum du dann irgendwann auch Videos machen wolltest?
Ja, das war dann irgendwann in den 90ern. Da habe ich ganz stark das Bedürfnis gehabt, mehr erzählen zu wollen. Also, und ich wusste nicht, wie ich das in meine Fotos packen sollte. Ich habe dann so inszenierte Fotografie gemacht, also irgendwelche Leute verkleidet, um da irgendwie was zu erzählen. Aber das hat nicht wirklich ausgereicht. Und ich hatte dann die Möglichkeit, ein Musikvideo zu drehen und habe darin dann die Möglichkeit gesehen, natürlich doch viel mehr zu kommunizieren als nur in einem Foto. Ich glaube, mittlerweile sehe ich das auch gar nicht mehr so. Mhm. Aber ich weiß, dass ich es damals so empfunden habe. Und dass es mit einer der größten Motivationen für mich war, diese Regie-Sache zu betreiben. Mittlerweile habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich auch über ein Foto viel aussagen kann und viel verpacken kann. Aber das ist ja vielleicht auch einfach Teil der Entwicklung.
Und jetzt machst du aber beides gern, oder
sagst ich mach du, ich mach lieber Video, gern. Oder? Nein, ich kann das, ich mach beides gern. Ich mach zurzeit auf jeden Fall mehr Fotografie als Regie. Mhm. Aber ich finde das auch toll, dass es sind auch zwei komplett unterschiedliche Sachen. Also das Regie-Ding ist ja meistens oder häufig mit einem viel größeren Team, wo ich auch ganz viel abgeben muss.
Ja.
Und bei der Fotografie ist ja der Großteil meiner Projekte wirklich so, da muss ich nicht viel kommunizieren, außer mit der Person, die ich fotografiere, weil ich einfach kein Team habe oder nur ein kleines Team mit Make-up und Assistenz.
Ja, klar. Und so musst du dem Kameramann und allen Beteiligten...
Muss man denen erklären, was man will, was wirklich auch toll ist. Und ich sage auch ganz ehrlich, dass ich das beides dann so ab Mitte der 90er parallel gemacht habe. Da befruchtet das eine das andere. Und dass ich habe da wahnsinnig schnell gelernt durch diese Musikvideos, die ja damals auch noch wahnsinnig groß produziert wurden. Wir haben ja auch Film gedreht. Es gab für jeden Handgriff quasi einen eigenen Menschen, ne? Also das waren riesengroße Teams. Man lernt da halt auch so mit Teams zu arbeiten und also das war wirklich super, dass ich diese Erfahrung so machen konnte.
Und wann bist du dann in die Werbung gegangen? Weil ich habe gesehen, du hast für Galileo was gemacht, für Real, Pedigree, Dove, also wirklich auch große Konzerne. Wie kam da so der Switch?
Ich habe schon in den 90ern angefangen. Das fing dann halt irgendwie, hab ich mal eine Werbung gedreht. Also das ist jetzt ja nicht mein Haupt, weil es war nie mein Schwerpunkt, Werbung zu drehen. Also das ist natürlich interessant, das zu machen. Und wenn es da ein Projekt gibt, wo ich da hinpasse, mache ich das auch gerne. Aber es ist jetzt nicht mein Schwerpunkt.
Okay, und von der Arbeitsweise unterscheidet sich das irgendwie?
Es ist einfach mehr Geld. Es ist einfach mehr Geld und du kannst mehr machen. Aber, also du kannst mehr Geld ausgeben.
Im du Bild, hast also ne? So gesehen auch mehr Freiheiten, was...
Nee,
was
die Freiheiten hat man halt irgendwie nicht so richtig. Ne? Also du hast auf jeden Fall, vielleicht du kannst teurere Technik haben und
ja, okay,
vielleicht also kannst du bessere, hier und da bessere Ausstattung haben. Oder was heißt bessere Ausstattung? Du kannst da einfach teurere Sachen dir leisten, aber du kannst da ja jetzt ja nicht total freidrehen und irgendwelche verrückten Sachen machen, sondern da ist ja die Kreation. Es gibt ja dann meistens ein Konzept, was von außen da, von extern, also von der Agentur entwickelt wurde, was du dann umsetzt. Das heißt, du musst es dann auch immer in Rücksprache mit den Kreativen machen, was ja eigentlich auch was, das ist ja nichts Schlechtes, ne? Das ist ja auch cool. Aber jetzt so, dass man jetzt sagt, okay, da kannst du dann völlig frei drehen, weil du jetzt mehr Geld hast, sondern das ist ja alles dann doch ein bisschen.
Ja, du hast sozusagen mehr Freiheiten, wenn es darum geht, bestimmte Requisiten oder Lichter oder Technik oder so zu benutzen. Natürlich. Aber eigentlich, wenn es um die kreative Freiheit geht, dann ist wahrscheinlich ein Musikvideo mit einem Künstler, wo du vielleicht nochmal mehr
wo ein größeres kannst. Vertrauensverhältnis besteht, wo man dann halt auch einfach sagen kann, guck mal, wir machen das jetzt so und so, da ist natürlich freier. Und ich muss auch sagen, das macht mir dann auch eigentlich mehr Spaß. Also, weil so klein und intensiv zu arbeiten, mag ich fast lieber als dann groß und für irgendein Produkt. Also, aber wie gesagt, ich mache es auch gerne. Ich finde, Werbung ist auch was Cooles. Aber,
Und dann jetzt, also du machst ja auch internationale oder mit internationalen Künstlern was. Du hattest 50 Cent vor der Kamera. Wie war das? Also war das, hat sich das unterschieden?
Das war ja für die Juice. Das war das Cover, glaube ich, von 100. Ausgabe der Juice vielleicht? Also es war eine Jubiläumsausgabe von der Juice, da sollte 50 Cent aufs Cover. Und es war halt so ein Pressetermin. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie vorher mit dem Management von 50 Cent alles abgeklärt hätte und dann haben wir dann 3 Stunden lang Fotos gemacht. Nein, nein, so war das nicht, glaube ich. Ich hatte irgendwie 3:40 oder so.
Okay.
Also das war jetzt, das war echt cool. Der Typ ist super fotogen und hat es sehr, sehr, sehr professionell gemacht. Und ich habe 30 oder 33 Mal auf den Auslöser gedrückt, bevor er den Finger gehoben hat, was ich auch fotografiert habe, was ein cooles Foto wurde, aber das war das Zeichen für den Manager des Shootings abzubrechen. Okay. Weil es dann halt auch vorbei war. Danach dann kam dann das Interview. Aber nichtsdestotrotz, also sind ja gute Fotos dabei rumgekommen, aber es war, wie gesagt, jetzt, ich habe jetzt kein Cover für 50 Cent fotografiert, kein Albumcover für 50 Cent fotografiert.
Ja, okay,
ne? Das wäre schon nochmal eine Stufe krasser als das Cover für die Juice.
Hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, das war so das Projekt, wo du mega stolz drauf bist oder das krasseste Projekt, die emotionalste Story dahinter, also so Highlights, sage ich mal, in deiner Karriere bisher?
Also, naja, ich habe ja wirklich sehr viele Sachen gemacht und da sind viele Sachen dabei, auf die ich stolz bin. Und die jetzt einzeln hervorzuheben, wäre ein bisschen schwierig. Mhm. Aber es gibt ein Projekt, das möchte ich da jetzt schon gerne erwähnen. Aus vielerlei Gründen. Das ist die Kampagne für die Netflix-Serie Dogs of Berlin. Und da will ich ein bisschen ausholen. In den 2000ern habe ich ja ganz viele Rapper fotografiert. Also für CD-Cover und ich habe ja auch Musikvideos gedreht mit Rappern. Und ich habe so ab Ende der 2000er für so eine Street so eine Klamottenfirma, 77, habe ich jeden Monat einen Rapper fotografiert in deren Klamotten. Also habe eigentlich fast nur mit Rappern zu tun gehabt oder Rapper fotografiert. Und habe dann irgendwann mal gedacht, ich will ja auch mal was anderes machen, habe so ein Portfolio zusammengestellt und habe dann anderen Leuten aus der, eben nicht in der Musikbranche waren diese Fotos gezeigt und irgendwie wurde ich so belächelt, weil ich diese Rapper fotografiert. Und habe halt gemerkt, dass ich da nicht ernst genommen werde, was ich ein bisschen schade fand. Und aber ich habe mir das echt gemerkt, dass ich da belächelt wurde, weil ich halt Rapper fotografiere. Und als dann vor ein paar Jahren ich diese Nachricht von Netflix bekommen habe, dass die mit mir arbeiten wollen, eben weil ich halt in den 2000ern diese Rapper fotografiert habe und weil ich halt da so eine Bildsprache quasi so geprägt habe und dass sie eben sehen wollten für diese Netflix-Kampagne eben, wollten das halt einfach genau diese Bildsprache haben. Und dann war das krasseste Fotoprojekt, was ich je hatte. Also vom Budget her hatte das ein Budget wie ein Werbefilm. Ich konnte alles mir wünschen, ne? Also was auch immer, wie viel, ich hatte da mehrere Beleuchter, alles, egal was, alles wäre möglich gewesen. Und dann waren das halt auch echt coole Motive, die wir da fotografiert haben. Also klar, die Kreation da von Netflix, ich habe halt mit denen da zusammen Motive entwickelt und die haben auch ein paar Sachen skizziert, die haben wir auch alle fotografiert. Aber die waren die ganze Zeit auch offen für meine Ideen und meine Vorschläge. Und wir haben halt einfach dann das fotografiert, wie ich das fotografiert habe. Die haben ja gar nicht so krass reingeredet. Die haben das zwar alles immer live gesehen, was ich fotografiere, aber da war nicht irgendwie mit, oh, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und es war einfach aus kreativer Hinsicht voll das coole Projekt. Es war finanziell echt ein super cooles Projekt. Die Leute, die ich da fotografiert habe, diese Schauspieler, waren super cool. Und dann haben die das auch noch richtig krass präsentiert. Also das Fotos wurden ja weltweit gezeigt. Ja. Und die haben so riesen Plakate gemacht, Hauswände, die haben Trams in allen deutschen Großstädten mit diesen Motiven zugepflastert. Also das war halt einfach super. Und wie gesagt, ich mag auch die Fotos sehr, die dabei entstanden sind. Von daher ist es ein Projekt, das möchte ich sehr, sehr gerne da herausheben. Ist einfach was sehr Besonderes gewesen. Und dieser so ein bisschen so ein Late Payout zu bekommen,
ja,
für was man 10 Jahre, 15 Jahre zuvor gemacht hat, finde ich halt einfach auch toll. Auch jetzt kommen ganz oft Leute zu mir, die mich buchen die mir erzählen, dass sie halt meine Bilder in ihren Kinderzimmern hängen hatten, also die Fotos von den Rappern, die sie gehört haben. Also auch, ich fotografiere, mache auch so Porträts, ich habe gerade so einen Kunden, so eine große Wirtschaftskanzlei, und ich mache da so Porträts, wie ich sie von Schauspielern mache. Also schon richtig gute Fotos. Mhm. Ne? Also jetzt nicht vom weißen Hintergrund, sowas gar nicht, sondern so on location mit tiefen Unschärfe, wie ich halt auch so Schauspieler porträtiere. Und da sind halt auch einige von diesen super seriösen Anwälten.
Die dann sagen, ey, ich habe Bilder von dir zu
Hause.
Ja.
Ich bin Fan von dem Rapper.
Ja.
Also,
das macht's ja am Ende auch. Und du hast mal gesagt, meine Arbeit lebt von mir als Mensch. Also du hast ja auch gesagt, Equipment und Co., das ist jetzt irgendwie gar nicht so das, wo man den Fokus drauf legen sollte, sondern es geht letztendlich darum, wie du auch die Verbindung aufbaust zu den Leuten, was du da rausholst. Was bedeutet Individualität für dich?
Also meinst du jetzt meine Individualität oder die? Also
ja, also ich sag mal, welchen Wert gibst du Individualität?
Also ich ich suche da das Individuelle in den Menschen. Also das ist ja das, was ich fotografieren will, weil ich möchte ja die Schönheit jedes Einzelnen erkennen und zeigen und demjenigen präsentieren. Also schau mal, guck mal, so siehst du aus. So sehe ich dich. Und das lebt wirklich von der Individualität der Person. Und natürlich ist da auch entscheidend mein individueller Blick auf die Sache. Also so wie ich jemanden sehe, so sehe nur ich jemanden.
Ja.
Es ist ja das, was aus mir herauskommt.
Ja, also deine individuelle Herangehensweise gepaart mit der Individualität der Person ist am Ende so das Gesamtprodukt, könnte man sagen.
Ja.
Du hast ja deinen eigenen Blog, den du schon seit Jahren oder kann man sagen schon über 10 Jahre, glaube ich, schon wöchentlich aktualisierst, ne?
Ja, also ich glaube, ich habe 2007 noch auf MySpace damit angefangen. Und der Blog, wie er jetzt ist, ich glaube, er wurde einmal redesigned oder zweimal, aber den gibt es seit 2009, wenn ich mich nicht irre. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich mache das immer noch einmal wöchentlich. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich da jetzt nicht einfach nur daran festhalte, weil ich es schon so lange mache und irgendwie nicht loslassen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so sinnvoll ist und keine Ahnung, ich gucke mir ja auch nie irgendwelche Zahlen, Stats an oder sowas.
Ist das, weil meine Frage wäre jetzt, ob dahinter vielleicht so der Gedanke der Selbstvermarktung auch steht, also ob das ein Thema für dich ist oder du im Prinzip von profitierst, weil ich, also gehst du auf Akquise oder wirst du angesprochen? Ich denke mal eher Letzteres.
Ich werd angesprochen, aber diese Blog-Sache ist so ein bisschen die etwas modernere Version von ich mache ein Buch aus, ich mache für jedes Projekt, was ich gemacht habe, binde ich mir ein Buch, was ich vorhin kurz erwähnt habe, mit diesem Buchbinder-Ding. Ich will halt die Projekte, die ich gemacht habe, irgendwie abschließen. Ne? Also auch für mich, also dass ich für mich die besten Bilder daraus zusammenfasse. Früher habe ich da Bücher von gebunden, selbst. Und jetzt mache ich das halt in diesem Blog. Und ich mache das für mich. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ab und zu mal Leute, die sich das angucken. Und ja, es ist auch immer schön, dass ich auf meinen Blog verweisen kann, um jemandem zu sagen, guck mal, sowas kommt bei so einem Shooting rum, guck dir das doch nochmal an.
Ja.
Also es hilft auf jeden Fall, dass die Leute, die mich buchen, einen guten Überblick bekommen, was sie erwarten können. Von daher finde ich das gut. Und ja, ich will das eigentlich auch schon noch weitermachen. Ja, was so jetzt Marketing betrifft und Akquise, ja, ich glaube, ich bin da fürchterlich in Akquise. Ich
habe das brauchst du ja offensichtlich auch nicht.
Ja, aber ich frage mich halt irgendwie, was wäre, wenn ich es jetzt bräuchte? Was mache ich denn dann? Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie das geht.
Dann würdest du es dir wahrscheinlich auch beibringen. Aber also sagst du, du kannst schon von deinen Referenzen und deinem Netzwerk dann profitieren und brauchst im Prinzip nicht jetzt rausgehen und Leute ansprechen.
Also ich weiß nicht, ob ich es brauche. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich das gut könnte. Würde ich dann noch krassere Fotos machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich sage mal so, ich bin ganz froh, dass ich davon leben kann, von dem, was ich mache. Gar nicht so schlecht. Bis jetzt kam ich so ein bisschen um diese Notwendigkeit der Akquise herum. Ich hoffe, dass das auch weiter so funktioniert. Mit Akquise würde ich mich nämlich nicht so wohlfühlen, aber wenn es nötig ist, wie du sagst, muss man es halt machen.
Und die Leute vor der Kamera, ist das für dich so ein Projekt und ganz vereinzelt bleibt dann auch mal der Kontakt bestehen oder schaust du schon, dass du den Kontakt pflegst so zu den Leuten, die du vor der Kamera hattest?
Eigentlich sind es mehr Projekte und in Einzelfällen, wo man sich halt super gut versteht, hält man halt den Kontakt. Also ja. Eher so. Aber das ist ja auch, also ich bin nicht so aktiv, dass ich dann den Leuten hinterher telefoniere und sage, komm mal, lass mal was trinken gehen.
Ja, ja.
Also eigentlich passiert das dann eher so auf Gegenseitigkeit, ja. Also gut auf Gegenseitigkeit. Ja.
Wir haben ja eingangs gesagt, dass wir mit dem Podcast inspirieren wollen und deine Story soll auch inspirieren und mich inspiriert sie auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es Dinge oder Personen, die dich inspirieren bei deiner Arbeit oder grundsätzlich in deinem Leben?
Also ich lasse mich schon sehr systematisch inspirieren.
Okay.
Ich gucke mir Filme an, Serien, ich gucke mir wahnsinnig viele Fotos an. Auch oft, wenn ich eine Idee suche, baller ich mich so richtig zu mit ganz vielen verschiedenen Sachen, damit da irgendwie was passiert. Also meistens was komplett anderes, aber es ist halt irgendwie so ein Weg. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, klar, natürlich gibt es auch immer mal Künstler, die ich irgendwie toll finde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir hier eine Inspiration bei einer Person suche. Das ist wirklich gar nicht der Fall. Ich höre auch Musik, lass mich von Musik inspirieren. Also eigentlich lasse ich mich inspirieren von allem, was irgendwie so ein bisschen schöpferisch, kreativ, künstlerisch
ist. Der ganze kreative Kosmos.
Ja, also der gesamte kreative Kosmos. Ich muss nicht nur Fotos angucken. Es können mich auch, wie gesagt, könnte mich auch ein PlayStation-Spiel, kann mich auch inspirieren.
Ja.
Als Beispiel.
Ja. Also im Prinzip
ein Buch kann mich auch inspirieren.
Aber also, du suchst auch quasi proaktiv danach.
Genau, also wenn ich jetzt irgendwie ein Konzept schreiben muss, dann baller ich mir die Rübe voll mit Bildern und versuche mich dann auch so voranzuhangeln, also um so ein Gefühl zu bekommen. Also manchmal kommt es natürlich auch einfach nur durch das Hören von Musik oder durch irgendwas. Aber ich habe letzte Woche ein freies Projekt gemacht. Und also ich habe mich verabredet mit so einem Model, so einem männlichen Model, ohne dass ich eigentlich genau wusste, was ich mit dem machen will. Und habe mich dann am Tag vorher und am Tag des Shootings, am Vormittag, habe ich mir erst das Konzept zusammengestellt, weil ich vorher einfach gar keine Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Und die Sachen, die ich mir dann überlegt hatte, kurz vor dem Shooting, da war ich total Feuer und Flamme. Das war wirklich toll, wie das so gut funktioniert hat, dass ich mich da so angezündet habe. Und wir haben, also die Sachen, die wir da letzte Woche gemacht haben, ich habe jetzt nur so eine ganz grobe Vorauswahl getroffen, aber ich feier die so, was da entstanden ist und freue mich gerade, dass es so systematisch so gut funktioniert hat. Hätte nämlich auch einfach sein können, dass ich gar keine krasse Idee habe und wir einfach halt so gucken, was passiert. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ja, an interessante Bilder zu kommen, einfach spontan. Das funktioniert ja auch. Aber da war es halt wirklich so, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen, ein paar Ideen bekommen und das dann gemacht.
Ja, also so hat
es. Ohne irgendwas zu kopieren. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich mir Bilder angucke und eine Bildidee sehe und sage, ich mache das jetzt auch, sondern ich sehe irgendwas und bekomme ein Gefühl und dann suche ich, wie ich dieses Gefühl umsetzen kann und es ist dann ein ganz anderes Bild, also komplett
anders. Und am Ende entsteht das dann in deinem Kopf und du musst im Prinzip nur demjenigen vorab irgendwie das Gefühl geben, ich weiß, was ich machen möchte, oder?
Ja, genau. Ja, aber funktioniert dann so, ich habe dieses Gefühl und ich weiß dann schon auch, was ich brauche. Und ich habe mir, weißt du, am Vormittag habe ich mir dann noch so Requisiten zusammengesucht in meiner Wohnung, um nachher mal zu gucken, ob das damit funktioniert, ist vielleicht damit, kriege ich damit dieses Gefühl hin, dieses, und das haben wir dann beim Shooting ausprobiert, eine Sache hat nicht funktioniert, aber eigentlich hat alles andere, ich glaube 5, 6 anderen Ideen, die haben super funktioniert.
Ja, also das war so ein bisschen auf den letzten Drücker. Aber sonst hast du ja schon eine Routine bei dir drin. Also wenn man dich auf Instagram verfolgt, dann weiß man ja, dass du den Tag regelmäßig mit einem Kaffee startest. gibt es so zum Abschluss quasi nochmal so die Frage, gibt es außer Kaffee und Fotografie noch irgendwas Bestimmtes, was dich begeistert, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was man irgendwie noch erwähnen sollte?
Naja, also ich glaube, wir haben jetzt über viel, also über das, was mich inspiriert, also Filme, Serien, Bücher, PlayStation-Spiele, andere Fotos, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich mache gerne Sport, spiele Tennis, gehe ins Fitnessstudio. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Teil in meinem Leben, auch wenn ich jetzt nicht so mega krass sportlich aussehe, muss ich sagen, dass wenn ich nicht regelmäßig zum Sport gehe, es mir echt schlecht geht.
Mhm.
Also ich versuche unter der Woche von montags bis freitags wirklich jeden Morgen zum Sport zu gehen. Das geht natürlich nicht immer. Manchmal muss ich um 5 Uhr aufstehen, weil ich ein ganz Tag großes Ganztagesprojekt habe oder ich bin nicht in Berlin. Also es geht nicht immer, aber wenn es möglich ist, ziehe ich das durch und das mache ich jetzt auch schon seit 2009.
Ja, man merkt, dass du die Dinge wirklich langfristig durchziehst und wir haben heute echt viel über dich erfahren dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind gespannt, wer noch alles so vor deiner Kamera landen wird in Zukunft und ja, ich würde sagen, ich wünsche dir dafür alles Gute und ganz großen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, war sehr schön. Gute Fragen. Danke.
Danke, Katja.
Das war Normal Gets You Nowhere. Mehr von Born Originals findest du auf bornoriginals.com. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.